Okay, hallo. Ich hoffe, dass mir das jetzt nicht gleich um die Ohren fliegt. Genau, fangen wir einfach mal an. Worum geht's? Zuerst ein kleiner, das Bild ist zu klein, egal, ein kleiner Disclaimer. Das, was ich hier sage, ist meistens auf Hörensagen basierend und meine Meinung. Soundgeschichten sind immer so persönlicher Geschmack und das ist alles so ein bisschen meine Idee und mein Vorstellungsvermögen von dem Ganzen. Wenn ihr nicht meiner Meinung seid, reißt mir nicht den Kopf ab. Wir können gerne darüber diskutieren, dass es eben seine Sache wäre, das aussieht, was ich hier erzähle. Und was immer, also wenn ihr selbst spielt oder so, was immer ihr auch tut, es ist gut, weil das seid ihr und so klingt ihr und es ist nur meine Vorstellung von dem, wie jetzt was klingen soll, denn bam, 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 das ist genau. Warum mache ich den Talk? Einfach um zu zeigen, was gibt es für Möglichkeiten. Es gab Vorträge hier über Gitarren, wo für meiner Meinung nach Leute einfach Effekte an Effekt an Effekt gehängt haben. Und ich möchte einfach mal zeigen, was man denn so an Klang aus Instrumenten rausholen kann und was für Instrumente es gibt, um diesen Klang zu erzeugen. Und wie das alles so, diese Kette, die man da aufbaut auf der Bühne, zusammenhängt. Und was auch alles mit der Hand, die eigentlich spielt, möglich ist. Und auch so Gitarren vorzustellen, was so alles auf weiter Wiese verbreitet ist, weil ich oftmals im Entropia sitze und spiele Gitarre und es kommen Leute hoch und die kennen die Gitarre nicht, die ich spiele. Und ich muss jedes Mal erklären, was ist das überhaupt? Und ja, das gibt's tatsächlich. Und ich dachte, ich stelle mir jetzt einfach ein paar Dinge vor und hoffe, es euch macht genauso viel Spaß wie mir. Und ihr habt ein bisschen was davon. Also wenn ihr mit einem Aha-Erlebnis hier rausgeht, wäre schon schön. Fangen wir mal an. Das ist eine ganz normale Gitarre, wie ihr seht. Um die Sache zu vereinfachen. Und wenn ich, ja, ich habe meinen Mauscursor. Das ist der Kopf, das sind 6 Seiten. Die sind meistens aus Nylon bei dem Modell. Das ist der Sattel, das ist der Steg. Bündel, Nylon, auch für Anfänger sehr, sehr angenehm, weil weich und man kann gut. Also es gibt kein Hindernis und nichts. Keine Verstärkung, wenn man es verstärken will, muss man halt ein Mikro davor stellen. Basic-Gitarre, was macht man als nächstes? Man schaut sich mal die Western-Gitarren an. Die sind größer, die haben einen riesen Korpus. Wenn man die sich holt, dann ist, also ich habe, das ist eine Sondergröße, es gibt irgendwie die Dreadnoughts, die sind auch so ziemlich klein und schmal vom Körper her. Bis so die Jumbo-Größen, die haben dann halt sehr viel Basswiedergabe. Aber da bricht dann manchmal der Mensch, der das verpacken soll, in Schweiß aus, weil dafür einen Koffer zu finden oder so, die sind groß. Habe ich leider nicht hier. Das Problem an denen ist, die haben Metallseiten. Also wenn ihr eure Finger noch nicht so ganz kräftig und die Hornhaut auch noch nicht so ausgebreitet ist, dann schrubbt das schön die Hornhaut runter. Volumenmäßig halt schon schön. Hat 2 Tonabnehmer, zumindest das Ding. Es gibt Tonabnehmer wie hier. Ganz klein und fusselig. Auf Magnet basierend und hier unten noch einen akustischen Tonabnehmer, der die Schallwellen hier aufnimmt. Und da ist meistens, da ist der Regler dafür eingebaut. Dann kann man 12-seitig werden, wenn man will. Man spielt normalerweise bei einer 12-seitigen beide Seiten auf einmal an. Ich habe hier mal eine Vergrößerung. Man sieht hier immer, das ist ein Paar. Gehen wir mal zusammen, das ist immer eine Oktave höher. Die beiden Seiten, die sind immer gleich dick, weil die sonst so dünn wären, dass die reißen. Wenn man so ein Ding hat, zumindest geht es mir so, wenn man die Seiten auffädelt neu, einspannt, einspielt, stimmt, 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 dann verliert man möglichst hier die Konzentration, dreht an der falschen Seite und plötzlich macht es Bing und man ist eine Seite weniger. Also meistens, bei mir hat sich so angependelt, ich höre mir gleich 2 von denen, dass wenn ich das vergesse. Genau. Der nächste Schritt war dann, wenn man sich so mal die Evolution betrachtet, das ist ein Dobro. Das ist das, was ihr hier seht. Das werde ich dann gleich mal anspielen. Die Gitarren und die Orchester wurden immer lauter und lauter und lauter. Die Verstärker waren noch nicht erfunden. Aber man musste sie irgendwie verstärken. Und dann haben sich 2 Brüder was ganz Gemeines ausgedacht. Die haben hier, das ist mein Bild, wenn das schwarz sieht man schlecht. Das ist ein Steg. Und dieser Steg, dieses Ding hier, das Schwarze, da laufen die Seiten drüber, die nehmen die Schallwellen auf und geben die auf diesen Trichter. Und dieser Trichter verstärkt das Ganze dann. Das gibt es auch mit einer die richtig teuren haben eine Dreierausführung. Und zwar werden da auf einer Spinne die Schallwellen auf drei verschiedene Trichter geleitet. Kann man haben, muss man haben, muss man nicht unbedingt haben, macht die Sache teurer. Die Firma ist inzwischen pleite gegangen. Firma Gibson hat sie gekauft, das schlägt sich auch auf den Preis nieder. Das Ganze gibt es auch aus Holz, das Ganze hört sich dann ein bisschen metallisch an. Das zeige ich gleich. Nehme ich, wenn ich meine Slides noch, nee, das sind schon die E-Gitarren, dann komme ich gleich auf das nochmal zurück. Dann gibt es die E-Gitarren. Es gibt E-Gitarren in einer Vollholzausführung. Da gibt es keinen Klangkörper. Ein Tremolo-Saiten, wie man es so kennt. Es kommt gleich noch mehr. Was habe ich als nächstes? Genau, der Tremolo. Der Tremolo ist einfach eine Feder, die an einem Stahlblock hängt. Und dieser Stahlblock zieht praktisch die Saitenspannung oder verstellt die Saitenspannung. Das wäre so ein Effekt, den man nicht zusätzlich kaufen braucht oder so, weil man eh schon hat. Ich muss jetzt mal schauen, ob das geht. Ich würde das gerne demonstrieren. Wenn das schnell verkabelt und gut ist, dann passiert hier gleich nichts. Vor allem wollte ich runterdrehen. Das Ding ist, das ist ein Röhrenverstärker. Röhrenverstärker muss man, sollte man vorglühen, weil sonst gehen die Röhren hin. Du bist an, du bist auch an. Ich lasse dich aus. ja, wenn man die, ich habe die jetzt alle, weil es schnell gehen musste, über eine Steckdosenleiste und ich glaube, das mag, mögen die nicht so. Ich habe den Tremolo-Hebel vergessen, das ist schlau. Wenn man sich das Bild nochmal anguckt, dieser Tremolo-Hebel, den dürft ihr nicht geben. Der sitzt nämlich auf der Linkshänderseite von der ganzen Gitarre. Das passiert dann, wenn man versucht, Jimi Hendrix zu spielen. Und Hendrix war Linkshänder, hat sich eine Rechtshänder-Gitarre gekauft. Dann war der Hebel so. Und wenn Rechtshänder jetzt versuchen, Hendrix nachzuspielen, müssen sie halt die Gitarre spiegeln. Und dann passiert sowas. So. Jetzt hoffe ich mal, dass alles stimmt. Es kann nur schlechter werden. Das mal zu, nicht dass die Ohren wegfliegen. Nee, obviously not. Weil ich dich wieder ausgeschaltet habe. Moment, kannst du es nur eine Sekunde machen? Jetzt müsste er leuchten? Ja. Ja, genau. Das ist ein Tremolo-Hebel, wenn man den hat. Also der verändert die Seitenspannung. Wenn ich hochziehe oder runter, verändert sich die Spannung entsprechend. Wenn ich sie runterdrücke, lässt die Spannung nach. Wenn ich ihn ziehe, schlägt sie hoch. Und wenn man das ein paar Mal macht, dann darf man die Gitarre nur stimmen. Weil sich nämlich die ganzen Seiten hier, die ganzen mechanischen Dinge verziehen. Es gibt ein System, das nennt sich Floyd Rose Tremolo, das verhindert das Ganze. Frag mich nicht, wie es geht. Ich habe keine Gitarre mit dem Ding. Aber wenn man öfter das einsetzt, sollte man sich das vielleicht antun, weil sonst ist man ständig dabei, irgendwie auf der Bühne Dinge nachzustimmen. Genau, das war das Tremolo. Was kommt jetzt? Genau. Natürlich kann man die nicht aus einem Block bauen, sondern einen Klang einfach weicher machen, indem man noch Holz, also eine normale Gitarre nimmt. Das Ding ist eine Semi-Hollow-Gitarre, die ist nicht ganz hohl, sondern die hat in der Mitte unter dem Tonabnehmer noch einen Holzblock. Damit es nicht ganz so scheppert, wenn man elektrisch spielt. Fragt mich nicht, wieso. Sie haben irgendwie rausgefunden, wir bauen da diesen Holzblock rein und dann scheppert es nicht mehr. Die hat Humbucker, ich glaube, zu den Tonabnehmern komme ich noch. Und zwar wahrscheinlich, nein, genau, E-Gitarren gibt es natürlich auch in zwölfseitig. Ha! Ja, wollte ich nur mal, also wenn es was mit Saiten hat, dann gibt es das auch in E wahrscheinlich. Genau, Saiten. Die Saiten von der Akustik sind aus Nylon. Bei der E-Gitarre hat man Auswahl, wenn man die Basssaiten, die werden umwickelt. Und die verändern halt den Klang. Wenn man jetzt Kupfer nimmt oder so, wird es wärmer vom Klang. Wenn man Nickel nimmt, wird es heller. Das mit dem Bild ist, warte mal, ich mache das mal, vielleicht, wenn ich das von Hand ziehe, dann könnt ihr nämlich auch was lesen. Habe ich jetzt irgendwie wieder ein Bild? Ja. Ich ziehe das jetzt einfach mal so größer und hoffe, dass ihr das besser lesen könnt, weil sonst ist es nichts. Chip. Makeshift, glaube ich nicht. So. Genau. Je stärker die Saiten sind, desto weicher klingen sie. Wenn ihr anfängt, mit Saiten rum zu experimentieren, wenn ihr anfängt, Gitarre zu spielen, erspart euch den Kummer und zieht gleich die dicksten Kabel auf, die ihr finden könntet, weil eure Finger müssen das stemmen können, wenn ihr die Saite hochzieht. Dann, ja, da sind noch nicht die Muskeln da, und wenn ihr andere Dinge macht, dann die Hornhaut. Es gibt Gitarristen, die sich nach dem Konzert während dem Konzert mit Sekundenkleber die Hornhaut wieder draufkleben, bei den stärkeren Saitenzahlen. Und wenn ihr die Saitenstärke verändert, auf der Rückseite ist ja dieser Kasten für den Tremolo, für die Federn. Ihr müsst, wenn ihr höhere Saitenstärke nehmt, müsst ihr die Federn nachsetzen, weil die Federn nicht stark genug sind, um den Saitenzug zu halten. Dann klappt euch der Tremolo einfach weg. Das ist auch Mucks. Die kann man nachkaufen, die sind relativ billig, und mit dem Schraubenzieher kann man die reinhebeln. Und man muss nur aufpassen, dass nicht der Schraubenzieher abrutscht, sonst hat man ihn in der Hand hängen. Aber das kriegt man hin. Notfalls ist auch noch eine Schraube da, wo man den Druck lockern kann, nur danach muss man die wieder reinschrauben, dann sind schon wieder die Federn im Weg. Und naja. Was es noch gibt, sind Flatwound-Saiten. Das sind meistens Saiten, die von Jazz-Gitarristen verwendet werden. Die haben den einfachen Vorteil, wenn ich jetzt spiele und irgendwie auf dem Hals rumrutscht, dann kann es manchmal zu so einem Quietschen kommen. Ich krieg's gerade nicht hin. Normalerweise klappt es immer. Nee. Wenn man die Saiten schrubbelt, dann gibt es manchmal so ein Quietschen, und die Flatwound-Saiten sind an einer Seite abgeflacht im Fertigungsprozess, und dann kommt es nicht mehr zu so einem Quietschen, einfach weil da irgendwie die Ecke im Weg ist oder weiß der Geier was. Und auch da gibt, je dicker die Saite, desto wärmer der Klang. Jetzt kann ich nicht mehr. Pickups, genau. Pickups verändern den Klang natürlich auch. In der Strat sind Single-Coil-Pickups drin, das sind einfach Metallstäbe mit Draht umwickelt. Und wenn die Metallseite dann über den Draht kommt, dann wird ein Strom induziert. Und der wird dann in den Verstärker weitergeleitet und erzeugt dann den Klang. Problem ist aber, hört man es, das fängt an zu brummen manchmal, weil einfach Störungen reinkommen. Was man gemacht hat, ist, man hat Humbucker entwickelt. Humbucker sehen so aus. Da wird einfach die eine Spule in eine Richtung gewickelt und die andere in die entgegengesetzte, und das kanzelt sich dann aus. Verzerrt auch ein bisschen schneller. Also wenn ihr Rock spielen wollt, die ganzen Gibson-Gitarren haben den Ruf, einfach deutlich besser zu verzerren als so eine Fender. Habe ich jetzt noch nicht testen können. was sie dann gemacht haben, das habe ich noch vergessen bei der ganzen Gitarrengeschichte. Ihr habt hier unten diesen Hebel. Wenn ihr euch schon immer gewundert habt, wozu der ist, der stellt die gerade aktiven Tonabnehmer ein. Der obere Teil tut den Hals-Pickup, der untere den Steg-Pickup. Der mittlere ist in der mittleren natürlich aktiv, und die beiden übrig bleibenden Positionen sind jeweils der mittlere und der dazugehörige untere oder obere. Und wenn man die aktiv hat, kommt es auch nicht mehr so arg zu diesen Störgeräuschen, weil die sie auch wieder rausrechnen. Habe ich das noch in der Folie? Was man nämlich noch gemacht hat, das ist ein Lipstick-Pickup. Wenn man die Metall ummantelt, kommt es auch nicht zu Störgeräuschen. Und die Firma, die gebaut hat, hatte am Anfang kein Metall-Tubing für die Pickups. Was haben sie genommen? Sie sind zur nächsten Lippenstiftfabrik gerannt, haben da eine große Bulkladung Lippenstifthüllen gekauft und haben da ihre Tonabnehmer reingebaut. Problem gelöst, und seitdem heißen die Lipstick-Pickups. Es gibt noch ein anderes Verfahren, wenn ihr Tonabnehmer habt, die leicht mikrofonisch sind. Es gibt Leute, die füllen die mit Wachs aus. Ich habe keine Ahnung, was das mit dem Abnehmer anrichtet, und ich habe irgendwo gelesen, man muss das irgendwie komisch schütteln, dass keine Luftblasen, und das ist irgendwie so ein Hacky-Ding, wo du mit heißem Wachs rumhantierst. Ich persönlich stehe da nicht drauf, aber da auch sowas steht, ganz nett, aber gerne mit Feuer spielt. Genau, der Amp tut natürlich auch den Klang beeinflussen. Es gibt Combo-Amps, das seht ihr hier, das ganze Geraffel. Die haben einfach den Verstärker und den Lautsprecher in einem. Gibt es in verschiedenen Ausführungen. Wo fange ich an? Einmal habt ihr den Lautsprecher, der das Ganze beeinflusst. Wenn ich den jetzt anmache und der nicht ganz summt, ich drehe mal einfach langsam. Ja, ich drehe langsam. Moment. Bum, bum, bum. Genau. Dopp, dopp, dopp. Wo bist du? Ich muss mal alle ausschalten. Das müsste drauf. Hallo, wo bist du? Das ist der, dann ist das der. Ja, genau. Das, was ihr jetzt hört, sind 4 10 Zoll Lautsprecher. Und das müsste. Ja, nur nicht so laut. Weiß ja geil, warum. Wahrscheinlich, wenn ich ein bisschen leise gedreht habe. Das ist ein 15 Zoll Lautsprecher. Die sind relativ selten geworden. Übertragen aber die Höhen besser. Die Tiefen. Dann gibt es noch die 12 Zoll. Und wenn ihr einen Stack kauft, das heißt, ihr habt ein Head wie den da, und ihr kauft die Box separat, dann habt ihr meistens die Auswahl, glaube ich, zwischen 4 12er und 10er oder so, je nachdem wie groß das Ding ist. Der Head kann man halt separat kaufen, ist leichter zu transportieren. Wir haben uns gerade einen abgeschwitzt, als wir das Ding aus dem 6. Stock geholt haben. Was auch noch an so einem Amp interessant ist, es gibt offene und geschlossene. Die sind alle offen, ich müsste da ein Bild da haben. Moment. Genau, das ist nur ein Head. Das ist so eine Box dazu, also die obere ist meistens abgeschrägt, einfach aus ästhetischen Gründen. Und die untere ist gerade, das hat nichts mit dem Klang zu tun, das ist einfach nur, sieht schön aus. Wenn ihr bei Metal-Konzerten diesen berühmten Amp-Wall seht, das ist Murks. Das sind meistens nur Frontblenden, die da hingestellt haben, damit es gut aussieht. Die sind nicht alle betrieben. Macht auch nicht wirklich Sinn, weil die klingen alle gleich. Wenn ihr andere Künstler seht, es gab Leute, die haben bis zu 30, 40 unterschiedliche Amps zu den Aufnahmen gekarrt, haben die aufgedreht und haben sich dann gewundert, warum das Klirren von den Leitungen an der Wand auf ihre Aufnahme zu hören war, weil man halt die 30 Amps nimmt und aufdreht. Kann das schon mal passieren? Gerüchten zufolge sollen auch Glühbirnen bei dieser Aufnahme dann aus den Wänden gefallen sein. Es gibt noch Transistor-Amps. Das Spiel war folgendes: Es kam die Halbleitertechnik auf und dann hat man versucht, diese Röhren nachzuemulieren und praktisch mit den Röhren den Transistor-Amp zu ersetzen. Die sind meistens sehr, sehr viel billiger. Das Problem ist, dass die meisten Leute die nicht trauen, weil natürlich die Nachbildung von einer Röhre in einem Transistor halt immer nur so gut ist wie der Typ, der das Ding schreibt, dass das dann auch wirklich abbildet. Soll aber nicht heißen, dass die schlecht sind. Es gibt wenn ihr Albert King oder B.B. King kennt, die haben überraschenderweise beide mit Transistor-Amps gespielt und sind jetzt nicht die schlechtesten Gitarristen. Einfach mal ausprobieren, wenn es für euch passt und wenn das für euch gut klingt, dann nehmt den Transistor-Amp. Ich habe hier einen kleinen da, aber der hat gebrummt wie Hund. Der brummt eigentlich alles wie Hund, darum ist das egal. Das ist ein Modellinger. Den kann ich mal. Der ist noch nicht an. Ich schalte mal die anderen aus, ich nehme das Brummen dann ab. Müsste der sein? Ja, die ist da. Genau, das ist jetzt so die Nachbildung. Das sind Der hat jetzt nur einen Zwölfer drin. Hört sich natürlich anders an. Und wenn ihr euch ein Modelling-Amp kauft, also auch ein Transistor-Amp, die können meistens verschiedene von den großen Dingern da simulieren. Wenn man da einfach nur das Programm durchwechseln muss, dass der abfährt. Und dann hat er ein anderes Amp-Bild und einen anderen Verzerrer drin. Und dann könnt ihr die praktisch mit nachbauen. Ist halt die Frage, ob der halt auch den gleichen Klang bringt, weil der hat nur halt den kleinen Zwölfer. Es gibt auch noch 100 Watt, aber ich weiß jetzt nicht, was der für Lautsprecher drin hat. Es gibt Leute, die sich diese Amps holen und die tauschen dann auch erstmal fleißig die Speaker aus. Also so, ja, ich kaufe mir den Amp, schmeiße den Speaker raus, baue einen neuen ein. Man sollte da ein bisschen auf das achten, was da drauf steht, weil so ein 8 Ohm Lautsprecher an 16 Ohm Amp hängen und dann betreiben, dann könnte vielleicht irgendwann mal der magische Rauch aufsteigen. Und dann kann man sich einen neuen holen. Aber sonst, ja, die Tube-Amps, da kann es mal passieren, dass so eine Röhre kaputt geht. Genau, Nahtschiff ist schön. So. Je nachdem, was für Röhrenhersteller man nimmt, verändert es auch den Klang. Ich kann jetzt leider nicht sagen, inwieweit. Das andere Problem ist, Röhren sind rar geworden. Und was ich so gelesen habe, es gibt einen Hersteller, ich kann den Namen nicht mehr erkennen, es war irgendwas mit K. Auf jeden Fall kommt der irgendwo aus Russland oder so. Und die ganzen großen Amp-Hersteller bestellen bei dem und zahlen dann dafür ein bisschen extra, dass sie ihr Label da drauf drücken dürfen. Und man geht in den Laden und zahlt das Doppelte und Dreifache, bloß weil dann Fender Groove Tubes oder Gibson draufsteht. Dann probiert man es dann doch gleich mal mit denen. Wenn man bei einem Amp die Röhren tauscht, die haben immer ein bisschen andere Werte von der Einstellung her und darum sollte man die zum Techniker geben oder mit dem Messgerät hinten reingehen und vorher lesen, wo man das machen muss. Ich habe es noch nie gemacht. Und muss das nachregeln, sonst gehen die auch gleich wieder kaputt. Die Fender-Verstärker haben noch so eine komische Farbkodierung drin, die einem sagen sollen, welche Röhren jetzt in welchen Amp passen. Wie gesagt, ich konnte es leider noch nicht ausprobieren, ob das wirklich so gut geht. Also das Versprechen ist, was sie haben, ist, du kaufst ja die Röhren mit derselben Farbkodierung, steckst die raus und musst halt nicht mehr nachregeln. Mir ist Gott sei Dank auch keine Röhre kaputt gegangen. Wenn ich mal in die Verlegenheit komme, das zu machen, werde ich den Vortrag vielleicht nochmal halten und dann kann ich mal berichten, ob ich mich dabei halb selbst getötet habe und versucht, das Ding einzustellen und Hochspannung abgekriegt habe. Was gab es noch? Habe ich das schon erwähnt, ob die open oder closed waren? Okay, die Rückseite, ich drehe mal einen um. Ich mache das jetzt mal aus, drehe mal einen um. Die sind zwar schön, aber leider sind es besser. Welcher von euch ist nicht an? Egal. Ja. Seht ihr das? Das ist offen. Die Closed, die haben hier ein Brett vor bis unter die Kinnlade. Und dann kann kein Sound mehr hinten raus. Das beeinflusst natürlich auch das Ganze. Das kommt auch dann, wenn man die Amps abnehmen will, da komme ich später drauf. Man kann die auch von hinten abnehmen, das wird heute nicht mehr gemacht. Der alte Weg war, die Amps von hinten abzunehmen, also mit dem Lautsprecher, wenn man im Studio ist. Das gibt dann noch einen wärmeren Klang, weil der einfach nicht die volle Wucht von dem Verstärker abkriegt. Es gibt Leute, die spielen ziemlich laut und ziemlich stark und wenn man dann auf so Festivals so Bootleg-Aufnahmen sieht und die Kamera einfach den Schalldruck vom Verstärker nicht packt, und die Aufnahme plötzlich besser geht, wenn der Mensch vom Amp den aus dem Schallkegel trägt, dann weiß man das, wenn man das von vorne abnimmt, könnte ein bisschen strammer klingen. So, Amp, open, closed. Genau, das ist der Amp von hinten. Normalerweise hängen die bei den Kombos hier runter, die Röhren, in so Stahlfiltern. Das ist meistens ein Fußschalter. Mit dem Fußschalter kann man die Effekte umschalten. Meistens haben die einen Hall. In dem Fall haben die noch ein Tremolo oder so drin. Braucht man nicht. Und ein Federhall. Der Federhall ist unten drin in dem Verstärker. Ist eine schöne in Leder eingepackte Box. Wenn man dann so wie ich, Aster Amp, boah, schön, was ist da drin? Haben die bestimmt vergessen beim Transport rauszuschrauben. Ich schraube das mal los. Oh, das ist die Federbox, wieder reinschrauben. Aber man denkt, das ist noch was drin. Die haben irgendwas vergessen. Und ja, das, was hier runterhängt, die Röhren, die sind bei einem Head stehen, die, glaube ich. So, bam, 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 bam. So abnehmen, genau. Man kann die halt vorne abnehmen, dann scheppert's. Man kann, es wird auch teilweise vor dem Mikro noch abgeklebt, einfach, dass dann nicht der ganze Schalldruck an das Mikro kommt. Oder von hinten oder von der Seite. Seite habe ich keine Ahnung, wahrscheinlich eher nicht. Also vom Klang her. Die Lautsprechergröße, wie schon gesagt, je größer, desto besser ist der Bass, den man dann hört, und die tieferen Töne. Was ich euch noch zeigen wollte, das ist ein Leslie. Ein Leslie ist was sehr schönes Altes, das wurde für Orgeln gebaut. Jeder, der so ein Ding auf der Bühne hat, hat hoffentlich Leute, die sich das rumtragen, weil das ist Vollholz. Für Orgeln gebaut, sieht im Inneren ungefähr so aus. Das ist ein Lautsprecher oder ein Horn. Das Horn dreht sich und das verteilt den Sound. Und wenn ich jetzt den richtigen, das richtige Töpfchen finde, ist der an, der ist nicht an. Wo bist du, wenn du nicht die Lautstärke leer? Ich muss einfach mal suchen, bitte ein wenig Geduld. Jetzt ist er an. Wie gesagt, Amps sollte man vorheizen. Ich muss jetzt leider 30 Sekunden überbrücken, dass die Tubes warm werden, weil sonst gehen die hinüber. Irgendwas wollte ich noch erwähnen. Ach genau, das, was ihr hier seht, das sind alles ältere Nachbauten von älteren Semestern von Amps. Das heißt, die haben keinen Vorverstärker. Die neueren Amps wie der haben Vorverstärker. Das heißt, das mit dem Verzerren klappt ganz gut. Aber wie ihr hört, da warst du. Da verzerrt nichts. Man kann es aufdrehen, wie man will. Da verzerrt einfach nichts. Das, was man macht und das, was ich euch wahrscheinlich nicht ganz zumuten will, ist, dass man den aufdreht. Aber selbst wenn man ihn aufdreht, verzerrt er immer noch nicht. Oder nicht so gut. Was man dann macht, es gibt Distortion-Pedale. Und es hat sich eingebürgert, dass man sich so ein Distortion-Pedal holt. Aber nicht den Distortion-Effekt benutzt, nein, man benutzt die Volume. Und die Volume jagt dann praktisch den Amp in die Distortion rein. Das heißt einfach, der ist von der Leistungsaufnahme so überfordert, dass er einfach anfängt zu verzerren. Das kann man zweistufig machen. Manchmal macht man das, dass man normales Instrumental während dem Gesinge eine normale Background-Gitarre hat und dann für das Solo nochmal einen zweiten Tube-Screamer hat, der dann das da reinhaut. Und ich mache dann trotzdem mal ein bisschen leiser, weil sonst kriegen uns hier die Ohren weg und vielleicht will die Demo-Party auch noch was hören. Ich hoffe, das klappt. Ja, jetzt verzerrt er. Und genau, das ist halt so das, was man normalerweise macht. Bei alten Amps, die neuen Amps kann man, wie gesagt, nur den Pre-Amp so weit aufdrehen, dass der einfach in die Verstärkung reinrauscht und dann muss man die auch nicht mehr so laut aufdrehen. Der Nachbar kann ruhig schlafen, die Polizei kommt nicht. Ist alles viel einfacher geworden. So. Wenn ich jetzt den erwisch, wenn ich den richtig verdrahtet habe, was ich habe. Ich hoffe, dass ich in der richtigen Buchse drin bin. Da bist du wieder. So, und jetzt fahren wir den mal hoch. Hört ihr das? Das ist jetzt der Lautsprecher, der sich langsam anfängt zu drehen. Jetzt hört ihr gleich, wie sich der Motor anfängt zu drehen, richtig zu drehen. Das Rumgeschleppe von diesem Ding war dann den Leuten einfach zu schwer. Und sie haben angefangen, erstmal die Gitarre auszumachen. Und dann haben sie angefangen, eine Version für Gitarren auf den Markt zu bringen. Besser gesagt, Fender war das. Hallo, Mauszeiger, wo bist du? Da ist er, ja. So. Genau. Das Ganze sah so aus. Das ist jetzt ein Beispiel für einen geschlossenen Amp. Oder zumindest die Box davon. Und was ihr hier seht, ist, dass, wenn ihr die Haube abnehmt, habt ihr einen festen Lautsprecher und nur praktisch eine aus Styropor, eine Umlenkrolle, die den Schall im Raum verteilt. Was ihr bei dem Ding habt, müsst ihr euch vorstellen, die haben das einfach hingelegt und der Verteiler läuft jetzt praktisch auf dem Kopf. Und was bei so Nachbauten auch ganz toll ist, sie haben eine Automatik eingebaut, die das Ding immer so parkt, dass der Lautsprecher nach vorne parkt, wenn er aus ist, dann kann man das nämlich auch einfach als Box für den Amp verwenden, wenn man den Effekt gerade nicht braucht. Und ja, das wollte ich euch einfach mal zeigen, weil es ein schönes altes Stück Hardware ist, das auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Was haben wir denn noch so? Tube Screamer habe ich... genau, haha, das ist auch noch gut. Das, was ihr so an Klängen hört, wenn ihr eine Gitarre habt, dann ist die normalerweise EADGHE gestimmt, ganz normal. Es gibt Leute, die stimmen einen Halbton tiefer. A, weil sie Blues spielen und sie das ein bisschen bluesiger anhört. B, weil sie wie ich einfach Seitenstärken aufziehen, die ein bisschen dicker sind. Und wenn ihr die Seitenstärke ein bisschen dicker habt, dann ist der Halbton tiefer auch ein bisschen einfacher zu stemmen, was das Anziehen von den Seiten geht, einfach weil da nicht so viel Zug drauf ist. Was es dann noch gibt, ist die offene Stimmung. Also Open G, Open D, wie sie alle heißen. So, genau. Und dazu werde ich jetzt einfach mal das Ding abstellen. Offene Stimmung bedeutet, dass man die Gitarre einfach so stimmt, dass sie ein Akkord anschlägt. Wenn ich das mal demonstrieren darf. Ich habe leider keinen Gitarrenhalter, aber einen Stuhl. Dann ist das ein Akkord und ich habe kein Mikro, also muss ich reinhauen. Moment. So. Das Ding. Wenn ihr euch so ein Ding kauft und der Verkäufer kommt auf euch zu und sagt, es ist schwer. Glaubt ihm. Ich habe es auch gesagt. Ja, schwer. Und dann war die Gitarre kurz vorm Boden, als ich sie aufgefangen habe. Was man nämlich jetzt mit dieser offenen Stimmung macht, ist, was man auch spielen kann. Oh, zu Picks komme ich gleich. Es gibt ein Slide. Slide-Gitarristen spielen in offenen Stimmungen und sie spielen auf den Bundstäben. Wenn ihr normalerweise Gitarre spielt, greift ihr, was auch immer ihr greift, zwischen den Bundstäben. Slides nimmt den Ton immer zwischen den Bünden. Und wenn ihr das dann anschlägt, habt ihr... ich setze mich jetzt, habe ich irgendwo. So, Moment. Also, verändert halt auch einfach den Klang, wenn man mit dem Slide spielt. Die gibt es auch aus unterschiedlichen Materialien. Ihr könnt ihr euch aus Stahl, Ton gibt, oder ihr nehmt euch eine Weinflasche zu Hause und macht ihr euch selber. Ich setze mich auf den Tisch, wie wäre das? Danke, übrigens. Das ist jetzt ein Doku. Das ist der Metallabnehmer. Ich glaube, ihr seht das nicht, aber da ist dieser Holzteil drin, der auf diesen Trichter geht. Und ja, also Slide ist auch noch so eine der Dinge, die man tun kann, um den Klang zu verändern. Man muss es können. B.B. King kennt, der meinte, er hat versucht, Slide zu spielen, hat es nie geschafft und darum hat er dieses Vibrato, das er immer benutzt. Einfach weil das Ding war, was am nächsten wie ein Slide klingt, weil er es nicht geschafft hat, das irgendwie zu spielen. Er wollte es immer können, leider schafft er das nicht mehr. Den hat nämlich letzte Woche oder vor zwei ist er leider verstorben. Offene Stimmung haben wir, Halbton haben wir auch. Genau, Picks. Pixel gibt es in verschiedenen Stärken. Man kann die auch sich, also es gibt Gitarristen, die nehmen Kleingeld, es gibt Gitarristen, die machen die sich aus den Hotelkarten, die sie noch übrig haben. Das kann man so machen. Es sagt auch kein, also ich hatte mal eine längere Diskussion, ob man jetzt einen Pick nimmt und was. Wollte ich auch gesagt haben, es gibt auch Leute, die spielen mit der breiten Seite vom Pick, einfach weil sie damit mehr Kraft auf die Seiten übertragen. Und ich habe leider die anderen Picks vergessen, aber ich habe Bilder. Es gibt nämlich auch einmal die Finger, zu denen komme ich gleich, und es gibt Fingerpicks und Daumenpicks. Das sieht man öfters bei Gitarristen älteren Semesters. Die setzt man auf die Finger und auf den Daumen. Und wenn ihr euch welche holt, ich habe welche, ich wollte sie ausprobieren, habe mir welche aus Plastik geholt, nehmt die aus Stahl. Die haben den einfachen Vorteil, wenn sie zu klein sind, könnt ihr die anpassen. Die Plastikpicks, wenn die zu klein sind, dann drückt ihr die irgendwie auf den Finger und nach 2-3 Minuten habt ihr kein Blut mehr in den Fingern und dann fühlt ihr nicht nur nichts, sondern auch ein Kribbeln. Und damit ein Lied durchzuhalten, ist so ein bisschen unangenehm. Und die kann man einfach mit der Zange, was weiß ich, hinbiegen, dann passt das. Und wenn sie nicht an den Seiten richtig passend aufsingen, dann versetzt man den noch so einen kleinen Drill und dann hat man da auch schon wieder ein bisschen nachgeholfen. Also die kann man halt bearbeiten, wie man will und lustig ist. Anschläge. Ich konnte mir die Überschrift nicht verkleifen. Anschläge. Je nachdem, wo ich auf der Gitarre meine Note anschlage, verändert sich auch der Ton. Und wenn man mit den Fingern spielt, sowieso. Die Diskussion, die ich damals hatte. Es gibt tatsächlich Gitarristen, die spielen mit den Fingern, auch E-Gitarren. Und nicht nur ich. Und das macht halt den Ton weicher und man ist nicht so laut. Ein Pick verstärkt unglaublich den Ton. Wo bist du? Wo bist du? Da bist du. Ja, das war der. Zieh mal den aus, damit es. Genau. Wenn man hinten anschlägt, klingt es generell etwas härter und am Hals etwas weicher. Und es gab auch Gitarristen, die die Gitarre wirklich am Hals angeschlagen haben. Das klingt dann noch ein bisschen weicher. Ja? Wer sich T-Bone Walker mal antun will, nette Musik. Der hat wirklich, also wenn ihr ihn seht, der hält die Gitarre auch in so. Der hält die nicht normal, sondern der spielt irgendwie so verquer, aber butterweich. Also. Und man kann das natürlich verstärken, indem man halt den entsprechenden Tonabnehmer dazu wählt. Wenn ihr mehr auf Hendrix steht, Hendrix hat meistens nur den mittleren Tonabnehmer gespielt zum Beispiel. Das war das. Handarbeit, genau. Was ich auch mal noch, weiß nicht, ob es euch interessiert, wenn es euch langweilig ist, dann sagt das, dann höre ich jetzt auf. Was man alles mit der Hand machen kann, weil die meisten haben ihre Effektgeräte, aber dass man halt auch einfach ein Vibrato mit der Hand erzeugen kann, braucht halt Übung. Aber die Übung ist es halt wert, weil man dann auch die Kraft in den Fingern entwickelt. Und auch das Noten hochziehen und das ganze Zeug, das kommt halt nicht von ungefähr, dass man das einsetzt. Aber es braucht halt Übung und das ist halt auch klang- und stilbildend. Also wenn ihr, wer bin ich, was will ich eigentlich mit meiner Gitarre? Ja, ich spiele, was ich höre, hat mein Jimmy Vaughan gesagt, aber was höre ich? Das muss ich halt rauskriegen und dazu brauche ich Kraft in den Fingern. Und es muss halt erstmal, also in meiner Meinung, wie gesagt, das ist jetzt total subjektiv, es muss sich halt für mich erstmal so gut anhören, bevor ich da Effekte drauf schmeiße. Was man auch zum Beispiel machen kann, ist, wenn man jetzt einfach so ein Band nimmt, wie man normalerweise macht. Kann man natürlich mal mehrere Saiten hochziehen auf einmal. Moment. Dann kann man auch den Ton nehmen und den anderen auf den gleichen Ton hochziehen. Das hat Santana gern gemacht oder macht's noch. Also wenn ihr in Samba Partie kommt, glaube ich, irgendwie. Irgendwie sowas vor. Was haben wir noch? Es gab Gitarristen, die haben hier oben gespielt, teilweise für Effekte, aber das war so laut, dass das auch der Abnehmer geschafft hat. Wenn ich das jetzt aufdrehe, dann es müsste eigentlich gehen. Es gibt Arten, einen Vibrato zu erzeugen, indem ihr den Umschalter von euren Picks benutzt. Theoretisch, ich habe es nur einmal gesehen, ich will das gerade mal ausprobieren. Es müsste auch gehen, wenn ihr euren Tube Screamer ausschaltet und an- und ausschaltet. Das hat mich dann überrascht. Oder macht das mit? Naja, okay. Auf dem Video sieht das immer alles so leicht aus. Man muss es üben. Slide gibt's. Ich habe so Leute gesehen, die zweiseitig von hier oben bis nach auf den 15 gezogen haben mit dicken Seiten. Wie gesagt, eure Hornhaut könnt ihr vergessen. Das ist sowieso der Fall. Also ja, übt. Schaut euch an, was andere machen. Fragt euch immer, was man noch machen kann. Manchmal habe ich so das Gefühl, dass wenn ich sehe Dinge und ja, das war ja einfach, hätte ich nur mal hingeschaut. Fragt euch, was ihr mit den Saiten machen könnt. Eine Saite braucht nur einen Anschlag und dann spielt die. Ich habe Gitarristen gesehen, die auf der Bühne standen und plötzlich meinten, ich kann ja mit dem Handtuch oder mit dem Gitarrenkabel spielen. Einfach, weil das wie ein Pick ist. Du nimmst das, ich weiß nicht, ob ich es kann. Ich probiere das jetzt einfach. Und einfach dann so ist, dass ihr die... Also, ja, seid experimentierfreudig, kreativ und versucht irgendwie ohne große Effekthascherei oder nehmt Effekte so viel ihr wollt. Es müssen nur eure Effekte sein und ihr müsst wissen, was ihr damit tut. Und wenn euch das Gespratel von mir ein bisschen Freude gemacht hat, dann war es das wert, das Ganze. habt ihr noch Fragen? Nicht? Okay, dann war es das und ich darf mich...
Ein kurzer Kommentar. Die Plastik-Fingerpicks sind schon nutzbar, allerdings sollte man sie, wenn sie zu eng sind, einfach auf den Stift aufspannen oder irgendwas.
Okay.
Zeit ein bisschen dehnt.
Okay.
Da sind sie normal für die Eisenpicks und sind halt nicht ganz so hart und klein.
Ja, genau, das ist okay.
Aber ja, man muss wissen, was man tut, weil sonst...
Ja, das, was mir so auf den... Also ich probier's und ich vermisse das Gefühl an den Fingern. Wenn du mit der Hand pickst, dann hast du halt ein Gefühl und das fehlt dir plötzlich. Das ist, genau. Und sonst möchte ich einfach noch mit Worten von Karen Tietz schließen. Don't forget to boogie. Okay, das war's.